Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und den begrüsse ich zur 8. Ausgabe heute mit dem Peter Herzog, einem Namen, den man in der Gastronomie-Szene der Schweiz kennt. Peter, du bist selbstständiger Berater, Verwaltungsrat, unter anderem bei Bindella und im GDI, im Gottlieb-Duttweiler-Institut, tätig. Du bist jemand mit viel Gespür für Trends, neue Konzepte, die geschäftlich erfolgreich werden können oder aber auch nicht. Du beratest Menschen, erkennst Potenzial und du suchst eigentlich immer jemanden, der Wissen, Können und Möglichkeit hat, das Retail- oder Gastro-Konzept in einer genialen Liegenschaft umzusetzen. Du schaust über den Tellerrand, lass uns das hier ebenfalls machen. Herzlich willkommen bei Hosting the Host, wo es gerade zur Sache geht. Bist du eher ein Frisch- oder ein Dürrematt-Typ?
Ich meinte eher ein Dürrematt-Typ.
Ich stelle dir trotzdem drei schnelle, unumwundene, zufällige, typische Max-Frisch-Fragen. Sag mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
11.
Es geht um die Ehe. Welche Probleme löst die gute Ehe?
Ich glaube nicht, dass die Ehe Probleme löst. Ich glaube, sie bietet einen Rahmen für zwei Menschen, ein Leben miteinander zu gestalten. Probleme kommen dann auch, aber das ist nicht per se die Ehe, die ein Problem löst.
Nächste Frage.
Ja, jetzt gehen wir natürlich 88.
Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
Angst nicht. Ich finde, wenn es passiert, passiert es. Aber es macht einem schon Sorgen, vor allem wenn man entweder mit viel Leid die letzten Jahre muss einfach noch vor sich hinsiechen oder wenn man unvorbereitet muss gehen. Und zwar nicht für den, der geht, sondern für die, die da bleiben.
Machen wir noch eine.
45.
Wie viel Geld möchten Sie besitzen?
So viel, dass ich sagen kann, eigentlich ist das eine gewisse Unabhängigkeit, die mir das Leben erlaubt, das ich mir wünschte. Und dann sollte man vielleicht noch gesund sein dazu, dann ist dann der ganze Stutz nicht, wenn es nicht funktioniert.
Ich weiss, du magst Tel Aviv, das ist eine bunte Gastronomie dort, die du auch kennst. Aber welche Stadt hat in Europa die genialsten Gastronomiekonzepte?
Also für mich gibt es nicht Nummern 1, 2 und 3, sondern die Konzepte entstehen natürlich auch aus einer Kultur und aus einer quasi Community und Kundschaft, die diese Konzepte dann auch einerseits gestaltet und andererseits auch annimmt. Also darum kann man auch gewisse Konzepte nicht einfach copy-paste durch die Welt verteilen und das Gefühl, das funktioniert dann schon. Wenn du aber die Vielfalt ansprichst und auch, sag jetzt mal, die Innovation und so ein bisschen den Unternehmergeist, wo in Neues entsteht, dann ist natürlich London für mich das Mekka. Vor allem natürlich auch, weil sie einfach der kulturelle Melting Pot sind, seit Jahrhunderten bald. Und darum findet man, glaube ich, jede gastronomische Ausprägung in London. Das sind andere Städte, also Paris ist halt immer noch sehr French-orientiert, das ist ja logisch. Und die ganze New York kannst du noch dazu nehmen. Das ist natürlich auch etwas historisch gleich passiert, dass alle dorthin geflüchtet sind. Vergessen es heute. Aber sonst sind dann die grossen Städte schon eher kulinarisch fokussierter. Nicht ganz so breit wie jetzt die zwei.
Welches ist so die Welthauptstadt von der Gastlichkeit?
Also da würde ich jetzt überhaupt nicht eine Stadt nehmen, sondern da würde ich einen Betrieb quasi nehmen, weil Gastlichkeit funktioniert bei mir nur über den direkten Mensch, den Host, den Gastgeber, Gastgeberin. Und da kannst du jedes Dorf nehmen, jede Stadt nehmen, jedes Land nehmen. Du wirst überall gute und schlechte Beispiele finden.
Wie sieht es so im Bereich aus jetzt? Du bist auch im Real Estate Development tätig. Sind Gastronomiebetriebe überhaupt noch gewollte Mieter in der Schweiz?
Absolut. Also man muss dann auch immer ein bisschen unterscheiden. Die jetzt noch im Corona-Tunnel sind, die sind natürlich verstört und wissen nicht mehr so ganz genau, was jetzt gescheit ist für die Zukunft. Aber gerade wenn ich jetzt mit meinen Kunden rede, die auch längerfristig Gebiete sogar, ganze Gebiete oder dann überbauen und so entwickeln und realisieren, dort ist es immer klarer, dass ein Erdgeschoss muss leben muss. Und das ist letztendlich eine kommerzielle Nutzung, sei das ein Laden oder eine Kita oder sei das eine gastronomische Einheit. Und oben raus gibt es dann die Mischnutzungen zwischen Büro, Wohnungen, allenfalls Hotel.
Also die Lebhaftigkeit ist nach wie vor enorm relevant. Man hat es ja auch gesehen, während der Lockdowns, wenn eine Stadt zu ist, wenn die Gastronomie nicht läuft, dann nützt eigentlich auch das Einkaufen nicht. Es macht einfach keinen Spass.
Ja, es macht keinen Spass. Und sehr oft ist ja die Sicht vom Entwickler ist ja eine andere. Er sagt ja, und das ist ja seine Hauptaufgabe, wie mache ich meine Immobilie attraktiv? Er steht auch im Wettbewerb. Also ich kann heute überall ein Büro mieten oder eine Wohnung suchen. Also muss er irgendwie noch so ein bisschen einen Mehrwert bringen, wie man so schön sagt, dass seine Immobilie raussticht, nicht nur auf der eigentlichen Mietfläche, Wohnfläche, sondern dass man einfach noch andere Leistungen, andere Sachen hat. Natürlich kommt dort immer auch Kehrseite, gell? Das ist dann das Thema Emissionen und Gastronomie und Wohnungen. Den bringen wir auch nicht weg und ich kenne leider genug Beispiele, wo die Leute zwar gewusst haben, dass es ja unten da ein Restaurant gibt und dass die nicht um 1 Minute nach 10 Uhr schon fort sind, sondern dass es dann halt Emissionen kann geben, insbesondere bei so Innenhof-Situationen. Das ist immer ein Risiko oder ein Nachteil, den man hat, wenn man Gast dort drin hat.
Wie viele grossartige, grundlegende Megatrends, die die Gastrobranche revolutionieren werden, hast du in deiner Karriere schon erlebt?
Ich habe jetzt 40 Jahre bin ich jetzt im Geschäft. Ich habe vor 40 Jahren genau habe ich die Hotelfachschule abgeschlossen und habe meinen ersten Job in der Hotellerie bekommen, bei Hilton in Genf. Damals hat es noch gar Hilton geheißen. Ich war in der Eröffnung gewesen. Und habe so gesehen natürlich jetzt schon einiges können beobachten, was so läuft in diesen Megatrends. Heute würde ich rückblickend sagen, ein ganz grosser Megatrend, der sich immer weiterentwickelt hat, war die ganze Systemgastronomie gewesen, damals schon. Also da sind so die ersten McDonalds auftaucht. Das ist für uns eigentlich ziemlich unvorstellbar gewesen, vor allem, wo sie dann noch ein Drive-In übergebracht haben aus den USA. Also so die Systematik vom Ganzen. Dann ein wahnsinniger Trend, den ich dann über meine Tätigkeit, die ich damals Starbucks in der Schweiz durfte, motivieren, ist der ganze Coffeehouse-Boom weltweit. Also Systeme wie Coffeehouses sind eigentlich zwei weltweite Phänomene, die sich auch gehalten haben. Es gibt ja sehr viele sogenannte Trends, die sind meistens oder oft auch einfach nur ein bisschen eine Welle, eine Modewelle und verschwinden wieder. Ich glaube aber, dass auch ein Marché, wenn man noch ein Schweizer Beispiel nehmen will, absolut Trendsetter war mit ihrem Markt, wo du hast flanieren mit dem Tablet und hast können nehmen, was du willst, hast du teilweise selber nicht, teilweise hat man es dir noch gemacht. Das war absolut sensationell gewesen. Und jetzt so, denke ich, die letzten zwei Trends, die entstanden sind, sind vielleicht etwa 15, 20 Jahre zurück, die Verschmelzung von Retail und Gastro. Grosses Beispiel Italy, wo weltweit sensationell ist. Nicht alle Italys gleich gut, das muss man auch sagen. Sie haben vielleicht ein früher Franchising umgestellt und das Geld im Auge gehabt, aber das ist meine Meinung. Und dann jetzt quasi der letzte Trend, der noch so richtig Schub genommen hat, auch wegen Corona, ist das ganze Delivery-Business, wo natürlich die ganze Essverhalten revolutioniert hat. Also nicht zum Guten für die fixe Gastronomie. Und das sind so jetzt die fünf, die ich jetzt spontan nennen würde. Das Delivery-Business ist sicher sich am Weiterentwickeln. Aber wenn ich dann die Zahlen ganz genau anschaue, dann gibt es ja sowieso in der Regel nur einen, der Geld verdient. Und das ist die Plattform. Und der Betreiber selber verdient, wenn er eine saubere Rechnung macht, mit ganz wenigen Ausnahmen nichts, außer er macht es als Hauptgeschäft. Also wenn ich jetzt einen Kollegen aus Italien, der runde Fläden verkauft, ich sage jetzt den Namen nicht, schaue, wo das zum Hauptgeschäft gemacht hat und nebenan jetzt noch angefangen hat, Restaurant zu machen, der verdient sicher gutes Geld, das ist auch gut. Und Marktrestaurants, die haben sich eigentlich ein bisschen überbewegt in die Warenhäuser, Coop, Migros etc. Es ist ja kein Zufall, dass Coop Marché gekauft hat. Aber die stehen auch an, weil dort braucht natürlich Qualität und die Operation und alles, was es dazu braucht. Auslage von Waren braucht irgendwo durch 3'000 Gäste pro Tag oder 2'000, je nach Standort. Und das gibt die Schweiz einfach gar nicht her. Also die stehen auch an. Also von dort her haben sich die Trends in der Schweiz etabliert, plafoniert und von dort her gibt es auch nicht wahnsinniges Wachstum für die.
Wie gehst du heute mit diesen Trend Reports um? Das GDI publiziert auch einen Food Report. Es gibt verschiedene Food Trend Reports. Wie tust du die heute lesen? Lesest du die anders als früher?
Ich habe sie schon immer quer gelesen und dann habe ich sie auf die Seite gelegt. Und dann habe ich ein Moment gewartet und dann weiss ich, dort innen hat es einen Haufen Themen, die mich vielleicht ein Drittel oder die Hälfte direkt interessiert und der Rest ist so ein bisschen indirekt zu rauschen. Und dann gehe ich anschauen, wenn ich konkrete Aufgabenstellung habe oder ein Projekt, wo genau so eine Fragestellung könnte spannend sein, dann gehe ich es genau lesen. Oder rede mit meiner Kollegin Christine Schäfer am GDI. Sie hat jetzt gerade einen, der neueste GDI Food Report ist jetzt draußen. Also ich glaube, man muss auch da ein bisschen schauen, wer hat welche Interessen. Ich meine, ein Lieferant in der Foodbranche oder ein Controller-App-Anbieter in der Foodbranche oder ein Operator, sprich ein Unternehmer, die haben eine völlig andere Agenda und lesen sicher den Report auch unterschiedlich. Und so mache ich es auch.
Trends, das ist das eine. So Geld verdienen in der Gastronomie muss man aber sofort. Auf was muss man heute besonders achten, wenn man erfolgreich sein will im Geschäft mit dem Gast?
Also ganz neu, und das ist Corona die Schuld, und das schadet auch nichts, ist, dass die Gastronomen schon gemerkt haben oder einfach nochmal Bestätigung bekommen. Sie haben es natürlich schon vorher gewusst, aber es war nicht ganz so präsent gewesen. Geld verdienen kann man dann, wenn man überhaupt Liquidität hergestellt hat. Und Liquidität war ein riesen Thema über Nacht, weil einfach fast 100% Umsatz fort. Und dann hat man einen Teil, oder je nachdem, einen grossen Teil können abdecken mit einer Kurzarbeit. Das war sehr gut gewesen. Und der Bundesrat hat von mir aus gesehen eine Weltmeisterleistung gebracht mit diesen Sofortkrediten. Das ist wirklich sehr atypisch für die Schweizer eigentlich, weil das hätte man doch eigentlich zuerst müssen in 7 Kommissionen diskutieren und dann am Schluss verwerfen. Das hat super funktioniert, darum hat es so viel auch gerettet. Das muss man einfach sehen. Man vergisst ja das relativ schnell, jetzt wird wieder nur noch reklamiert und rumgepuppet, das finde ich schade. Der Staat hat mitgeholfen, dass nicht wirklich sehr, sehr viel in Konkurs hineingelaufen sind. Aber die Liquidität ist ein riesen Thema und wenn man will Geld verdienen will, muss man zuerst das im Griff haben und nachher muss man vor allem Excel im Griff haben. Und da staune ich dann ein bisschen, wie viele Leute mehr oder weniger mit der gleichen Struktur, mehr oder weniger mit dem gleichen Angebot in eine Neueröffnung, also nach Lockdowns hineingehen und irgendwie mit minus 35-40% Umsatz müssen rechnen und nicht realisieren, dass sie jede Minute, die sie den Betrieb aufmachen, Geld verlieren. Und wenn man dann noch die Verzögerungen anschaut von den Geldern, die reinkommen, dann geht das nicht. Und darum glaube ich, man muss dann top-down ganz brutal rechnen und sagen, okay, minus 30% Umsatz heisst im Umkehrschluss, ich muss, wenn ich 4 Köche in der Küche habe, muss ich mit maximal 3 zu Schlag kommen. Und dann muss man halt eben auch abbrechen und sagen, jetzt sind nur noch 3 da. Was mögen die eigentlich in guter Qualität und entsprechender Geschwindigkeit, vor allem beim Lunch, überhaupt noch kochen? Und dann gibt das eigentlich ein reduziertes Angebot. Und dann habe ich eben nicht mehr 15 Seiten Menükarten, die mich sowieso nicht interessieren. Und die Qualität kann ich dann in der Regel auch ablesen. Sondern dann wird das Angebot einfach, simpel, gut und wechselnd. Und das ist eigentlich eine der besten Sachen, die durch Corona passiert ist, dass die Leute eigentlich mal den ganzen Schnickschnack links und rechts abgeschnitten haben, weil sie es wirklich nicht mehr leisten können. Wir kommen dann sicher noch zum Thema Mitarbeitersuche im Moment. Und das ist eine gute Sache. Auf das muss man schauen. So planen, dass man es am Schluss machen kann, die Qualität stimmt und andererseits auch noch die Rendite da ist.
Also man hat wenig Hebel eigentlich. Man hat Qualität, respektive Definition von Qualität. Man hat das Angebot breite, man hat Öffnungszeiten.
Und Tag. Wenn natürlich früher, ich komme ja aus Schaffhausen und dort hat es ja viele auch ländliche Gegenden und Restaurants und so. Da ist in jedem Dorf ist es völlig klar gewesen, dass natürlich jetzt 3 Beizen in jedem Dorf, eine hat eigentlich gelangt. Dann hat man ein bisschen abgeschaut oder abgestimmt, manchmal mehr oder weniger freundschaftlich, wer ist eigentlich wenn offen und wenn zu. Und dann hat man sich eingerichtet. Mittlerweile ist vor Corona in jedem Dorf, an jeder Kreuzung, sind immer alle Restaurants 7 Tage offen gewesen. Das kann einfach gar nicht funktionieren. Sie sind dann alle halb leer, muss man dann auch noch sagen. Und da muss man einfach wieder zurück und sagen, Moment mal, ein 5-Tages-Betrieb mit einem Team, zwei freie Tage, notabene nacheinander, auch nicht selbstverständlich, muss doch funktionieren, muss langen, um überhaupt das Geschäft zu betreiben. Wenn das nicht langt, dann muss man sich grundsätzlich Gedanken machen. Und wenn man dann 6 oder 7 Tage aufmacht, Produktivität sinkt, der Ertrag sinkt und dann bolzert man einfach Umsatz vermeintlich und hat dann das Gefühl, man hätte mehr Geld verdient. Das ist ein Druckschluss.
Das ist etwas, was jetzt die Leute mehr und mehr merken. Ja. Wenn wir bei Konzept sind, welches war dein grösster Flop gewesen?
Ich würde es nicht konzeptionell sagen, sondern ich würde hier ein Gebiet nehmen, das ich hier auch mache. Das sind Standortanalysen etc. Und das war total Acker, vor etwa 2-3 Jahren mittlerweile in Zürich. Am Ende von der Löwenstrasse. Und dort habe ich ein Kunde hat mich gefragt, ob er den Standort übernehmen soll. Und ich habe also mit 100 Argumenten erklärt, auf keinen Fall, es wird nie funktionieren. Es ist gerade unten am Ort. Und habe dann auch noch 2 andere Kollegen gefragt, die haben auch noch gesagt, den Standort bringst du jetzt gar nicht zum Fliegen gastronomisch. Und der Kollege ist dort reingegangen und vom ersten Tag an Erfolg. Also sowas von täuschen kann man sich eben auch. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend, weil Gastronomie und Beratung sowieso ist also nicht einfach eine Mathematik, wo die Regeln eigentlich klar sind und es muss aufgehen oder es geht nicht auf. Manchmal ist es einfach auch, hat es eine andere Dynamik in einem Standort, wo man nie gedacht hat. Und das finde ich auch gut eigentlich.
Und mit einem Konzept, das es notabene auch schon gibt, oder?
100-mal schon. Italienische Küche gibt es jetzt in Zürich, weiss Gott genug.
Dass man jetzt gewartet hat auf so etwas. Also sehr spannend, auf welches Konzept bist du heute noch stolz?
Heute bin ich immer noch stolz auf die Europaallee, wo ich über 10 Jahre betreut habe. Jede Gastronomie, jedes Baufeld, jedes Jahr ist wieder etwas gekommen. Man hat wieder ein Konzept machen müssen. Man musste zuerst einen grossen Masterplan machen über die ganze Allee mit allen Gastronomieeinheiten. Und bis auf 2, wo man dann am Schluss hat müssen ändern oder abtauschen, weil natürlich auch die Bürolandschaft sich verändert hat, unter anderem wegen Google, wo plötzlich einen grossen Anteil bekommen hat in der Europaallee und die essen ja gratis, dann haben wir unten plötzlich zu viele Restaurants gehabt. Da haben wir müssen 2 aus dem Plan rausnehmen quasi und anders nutzen. Und mir gefällt, ich bin gerade letztens wieder durchgelaufen und es ist natürlich schon schön, wenn man zurückdenkt, 10-12 Jahre, wo man die ersten Skizzen gemacht hat, was tun wir wohin, wie gross, wie viele Plätze, welche Kulinarik und so. Und dann die Ausschreibungen gemacht hat bis zu der Mietverhandlung. Wenn man jetzt durchläuft und das Leben anfängt, wo jetzt auch die ersten Bäume mal ein bisschen ausschlönt und die Leute jetzt natürlich sowieso, oder sehr viele Leute verrissen sind, also die Allee hat richtig Leben bekommen, obwohl ja die Architektur und die Häuser, also strahlen jetzt ja nicht nur Wohnlichkeit und Charme aus, je nachdem, wie man das anschaut. Aber mir gefällt das mittlerweile, ich finde, das ist ein guter Job gewesen und es war auch schön, mit der SBB das zu entwickeln.
Und es ist mitten in der Stadt. Es ist ein neues Quartier in der Stadt, wo eben etwas lebhaft geworden ist. Und nicht etwas, wo man jetzt einfach versucht, anzuzeichnen und dann sich eine Lebhaftigkeit vorstellen kann, aber eigentlich das Gegenteil herrscht. Das ist eine bunte, durchmischte Geschichte. Was ist das Wichtigste heute an einem Gastronomiekonzept aus deiner Sicht?
Klarheit. Einfach. Kann es sein, es muss nicht kompliziert sein, es muss klar sein, es muss handelbar sein für den Betreiber und eben auch für die Mitarbeiter, die ja nicht mehr alle 27 Jahre Erfahrung haben in dem Betrieb, teilweise wirklich sehr viele Ungelernte oder Quereinsteiger, aber eben auch für den Gast muss es klar sein, er muss wissen, was er dort überkommt und mit dieser quasi offenen Haltung kann er dann auch dort hineingehen. Und so Überraschungen, auch sogenannte positive Überraschungen, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil die sind oft inszeniert und nicht sehr nachhaltig. Ich glaube, einfach, klar und Gastlichkeit. Menschen, Menschen, Menschen.
Dort ist wahrscheinlich genau jetzt nach Corona auch eine der Hauptschwierigkeiten. Man findet einfach immer weniger Leute, die das wirklich machen wollen. Wie hast du so Gastronomie und auch die Protagonistinnen in der Gastronomie im letzten Jahr erlebt?
Überfordert. Übrigens wie wir alle auch. Und völlig unsicher, wie man jetzt sich verhalten soll, weil niemand hat einen gescheiten Vorschlag gehabt oder einen gescheiten Plan. Und kaum hat man einen Plan auf dem Bundesrat wieder in die nächste Phase hinein tun und umgesetzt, hat er wieder geändert, weil es ist die nächste Welle kam und es ist von vorne losgegangen.
Wie hast du die Zeit erlebt?
Zuerst sehr ruhig. Meine Projekte sind zum Teil, ich sage jetzt mal ein Drittel davon, sind sofort gestoppt worden und quasi in einen Standby-Modus hineingesetzt worden. Ich habe Gott sei Dank relativ breit abgeschützte Geschäftsfelder und Tätigkeiten mit eben GDI, wo ich fest in der Geschäftsleitung bin und jede Woche einmal dort bin. Ich habe verschiedenste Projekte, ich habe verschiedenste VR-Mandate. Also bei mir hat es dann auch relativ schnell wieder angezogen, weil die einen Projekte sind einfach weiter bearbeitet worden, das sind auch langfristige, größere Projekte. Und bei anderen Kunden hat man zusammen sagen, was machen wir jetzt? Und es sind auch Gastronomen, ich arbeite selten für Gastronomen eigentlich, ich arbeite für die andere Seite, für Investoren und Entwickler, wo dann aber auch Gastronomen plötzlich gekommen sind und gesagt, was sollen wir machen? Wir wissen gar nicht mehr, was links und rechts. Und ich glaube, das ist für mich jetzt ist das auch eine spannende Zeit gewesen, weil es ist, da ist dann auch nie mehr um Kulinarik gegangen und ob das Personal kostet einen Prozentpunkt zu hoch oder zu tief, das hat kein Mensch mehr interessiert. Oft haben Gastronomen auch auf Senior-Level, das ist dann der Vorteil, wenn man nicht mehr 25 ist, auch einfach einen Gesprächspartner gesucht. Weil alle haben eigentlich wirklich blanke Nerven gehabt. Niemand hat eine Lösung gehabt. Da hast du auch nicht als Berater kommen und sagen, ich habe jetzt die Idee. Das ist ja völlig unrealistisch. Aber einen Gesprächspartner in einer Krise, können austauschen, einen Sparringpartner, das ist sehr wertvoll gewesen und darum habe ich sehr gut zu tun gehabt.
Welche Spuren und Chancen hat das veränderte Empfinden jetzt von den Kunden in der Branche hinterlassen?
Ich glaube, unter dem Strich wird der sogenannte Market Share von der, ich grenze es jetzt mal in öffentliche Gastronomie. Ich rede jetzt nicht von der, und ohne Systemer und ohne Warenhausgastronomie, also Coop und Migros und Co. Und ohne Kantine. Der ganze Gemeinschaftsverpflegungsbereich, wenn ich den mal auch noch ausklammere, weil dort gibt es andere Bewegungen, glaube ich, dass der Anteil von der öffentlichen Gastronomie an der Gesamtverpflegung wird nochmal abnehmen. Weil diese Spuren, die würden nicht alle einfach auf die Seite gewischt und das Leben geht weiter wie im 2019. Es würden andere Formate, andere Anteile haben, zum Beispiel eben das Thema Delivery. Oder das Thema, wenn ich jetzt den neuesten Laden von der Migros anschaue, da das Goods im Bahnhof Tiefenbrunnen, wo ja ein Kombi ist, quasi eine Art Migrolino und dann doch ein bisschen bessere Qualität noch, gerade jetzt auch im Weinbereich, dann glaube ich, dass solche Formate oder Bäckereien, oder, wo eine Bäckerei ist ja schon lange nicht mehr einfach Brot. Also da gibt es dann halt, der Bachhofer gibt ja noch vieles anderes her, inklusive im grünen Bereich, Salat und. Also ich glaube, unterm Strich würden wir dort Federn lassen müssen. Das heisst auch, es wird weniger Betrieb geben. Ich bin nach wie vor überzeugt, wenn Kurzarbeitentschädigung aufhört und die Betriebe aber noch lange nicht beim 19. von der Umsätze sind, sondern immer noch, im Moment sind es irgendwo immer noch 25% unter dem 19., obwohl es besser arbeiten als letztes Jahr. Aber letztes Jahr ist ja keine Referenz. Also das 19. ist die Referenz. Also darum glaube ich, unter dem Strich wird es weniger werden und da muss man sich auch darauf einstellen.
Das sagt man seit 20 Jahren jetzt schon, die Marktbereinigung, die wird dann in den nächsten 2 Jahren eintreten. Also wird sie jetzt in den nächsten 2 Jahren eintreten? Du bist in einem Gespräch von 12%, also von etwa 3'500 Betrieben mal ausgegangen in den nächsten 2 Jahren.
8% Konkurs haben wir schon. Das sind dann irgendwo schnell einmal 2'200 Betriebe jetzt auf die Schweiz abgebrochen. Aber man muss natürlich sehen, das ist irgendwo das Rössli im Zürich Oberland, wo einfach nicht mehr aufgemacht hat. Und das sehen wir ja gar nicht, steht auch nicht im Blick. Es geht auch niemand eine Pressekommuniqué machen und sagt, ich bin dann jetzt nicht mehr da. Sondern das ist ja so ein schleichender Wandel, wo einfach mehr oder weniger unter dem Radar von unseren täglichen 1000 News verschwindet. Und die Betriebe, die sind schon zu. Die
Branche ringt natürlich auf der einen Seite zwar um Geld, aber noch mehr ringt es jetzt um Mitarbeitende, wir haben es vorher schon erwähnt. Wie bringt man überhaupt die Generation Z dazu, in einer Beize Schnitzel zu verkaufen?
Du hast recht, es ist ein absolut, nicht neu, aber verstärktes Phänomen, dass man keine Leute mehr findet. Ich habe ja selber am GDI suchen wir ja auch über all die möglichen Kanäle, von Kuppel über Tempstaff, über all die Kollegen, für alle Anlässe müssen wir Leute haben. Wir haben bei letzter Woche die Handelstage gehabt, vorletzte Woche, und haben am Abend vorher das Team noch nicht komplett gehabt. Das schaffen wir übrigens auch nicht, wenn man 2 Franken mehr zahlt pro Stunde. Das ist nicht der Punkt. Die Leute sind abgewandert. Mein Koch ist früher schon relativ bald in die Spitäler gearbeitet, weil er gefunden hat, am Abend arbeiten und am Wochenende mag ich nicht mehr. Eben, weil er vielleicht eine Familie will haben. Mein Küchenchef im GDI hatte ich früher im Cloud oben gehabt. Der ist Vater geworden, ist jetzt nochmal Vater geworden und der ist der glücklichste Koch, aber in einem planbaren Rahmen, weil wir sind kein öffentliches Restaurant. Und das ist einfach, da kann kein Beiz mit dem konkurrieren. Und darum glaube ich, das ist ein Riesenthema, inklusive dem ganzen Thema Zimmerstunde. Auf Englisch würde man sagen, Staff drives the offer. Also die Leute, die ich habe, definieren am Schluss das Angebot vom Restaurant. Und ich weiss von Quartierrestaurants in der Stadt Zürich, die schauen am Morgen, wer haben wir hergebracht, über all die Kollegenkanäle und kannst du mir helfen und so. Und wenn sie quasi Crew vor sich haben am Morgen, entscheiden sie, was am Abend gekocht wird. Weil die können gar nicht alles kochen. Wenn nur ein Koch ist und alle anderen können einfach vor allem gut tragen oder ein bisschen rüsten, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr das Angebot fahren, das du eigentlich mal hast wollen vom Konzept her. Das heisst, die Leute entscheiden heute, was gekocht wird und nicht umgekehrt. Und das ist natürlich ganz etwas Neues und das wird von mir aus gesehen nicht so schnell ändern.
Also muss man zuerst die Leute haben, wenn man ein neues Restaurantkonzept will umsetzen.
Sonst könnte es dann passieren, und ich hätte ein paar Beispiele, dass du zuerst einmal die Öffnungstage musst anpassen, weil 7 Tage kannst du sowieso vergessen. Dann musst du die Öffnungszeiten anpassen. Und dann gibt es noch solche, die die Idee haben, man könnte eigentlich erst am Abend aufmachen, weil dann würde es wieder funktionieren. Aber die Investitionen und Mieten und so sind, vor allem wenn du noch Fixmiete hast, sind nun mal einfach für 2 Sessions ausgelegt. Also mit einem reinen Abendgastronomie kommst du es auch gar nicht hin. Und darum glaube ich eben, dass der Personalmangel, den wir früher schon hatten bei den Qualifizierten, jetzt gilt es eigentlich für alle. Und dann wird es dann richtig schwierig. Und es gibt schon Betriebe, die zumachen, weil es keine Leute haben.
Wie entwickelt sich denn die Löhne?
Seitwärts. Ich glaube, sie würden leichter anziehen. Ich glaube, es wird über auch Konkurssituationen etc. würden die, die dann noch im Rennen bleiben, die kommen ja gar nicht drum herum, als das zu zahlen, was der Markt am Schluss verlangt. Und das wird immer, ich sage jetzt die Zahl, das wird irgendwo durch 10-15% über dem LGAV-Mindestlohn sein, je nach Position und Bereich, wo man schafft. Also man muss dort etwas machen. Aber nochmal, ich habe schon verschiedene Studien gesehen, es gibt mal die Aussage, aber ich habe noch nie eine Studie gesehen, wenn es um die Zufriedenheit der Mitarbeiter und so gegangen ist, wo der Stutz zu oberst oben war. Da kommen vorher andere Sachen wie die Atmosphäre am Arbeitsplatz, wie das Führungsverhalten von eben der Chefs in diesem Betrieb. Das gibt ja dann auch ein Teamverständnis und ein Spirit, wie man so schön sagt, eine Kultur letztendlich. Klar kommt das Geld dann irgendwo so zwischen 3 und 4 kommt das Geld. Aber noch viel wichtiger, und ich glaube, man müsste dort auch andere Lösungen suchen. Und ich meinte ja, dass es die, je nach Konzept, das geht natürlich nicht überall, aber auch gibt, dort, wo man kann, konzeptionell, eine Produktion in einer Küche quasi, wie sagt man, abtrennen. Dass man wirklich sagt, ihr seid einfach die Produktion da, zieht das durch, dann könnt ihr heim gehen und du bist einfach für den Service da. Ich glaube, dort muss man bessere Modelle machen, weil das grösste Problem, glaube ich, das viele haben, ist unter anderem die Zimmerstunde. Ich bin mir bewusst, in einem Lokal, wo 5-6 Mitarbeiter hat, geht das gar nicht anders. Schlicht. Das hat mit letztendlich Geld zu tun. Weil sonst muss ich einfach nochmal einen engagieren, wo dann das abdeckt, und das geht nicht. Aber da sind wir beim Thema, das ich am Anfang gesagt habe. Dass wenn einer irgendwie Landschaftsgärtner will lehren, aber er vertreibt das Klima von außen nicht, dann ist er einfach im falschen Beruf gelandet. Ich kann es auch nicht anders sagen.
Ist es so, dass jetzt Preise in der Gastrobranche endlich erhöht werden?
Nein, ich glaube, die gehen auch seitwärts. Weil der Verkaufspreis und die Entscheidung beim Konsument, da spielen natürlich genau alle anderen Formate, die wir jetzt gesagt haben. Also wenn ich in Jelmoli, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, Jelmoli Globus und jener ein bisschen in den höheren Liga die Hause von der Preise her, haben aber auch schöne Produkte. Natürlich haben wir in jedem Heftli reden wir jetzt von Organic und Bio und Planted und all diese Bewegungen. Aber, also Entschuldigung, das ist alles um die 10% herum. 90% von dem, was wir essen und trinken, ist dann also noch aus den alten Kanälen. Und ich glaube, die Convenience und die natürlich auch quersubventionierten Food-Angebote von einer Migros, Coop und Lidl und Aldi und Co., das ist ja alles quersubventioniert, auch übrigens das Restaurant ja auch. Also die können ja nicht 8,50 Franken für ein Menü verlangen, 3 Komponenten und dann noch sagen, sie verdienen noch Geld mit dem. Sie müssen keine Miete zahlen oder es gibt irgendwie einen internen Schlüssel, wie man das ein bisschen berechnet. Das sind alles teilsubventionierte Gastro-Angebote oder Paragastronomie quasi. Oder ein Hotel, oder, wo sagt, ja, also weißt du, im Restaurant, wenn ich bin ja Hotelier eigentlich, da verdienst du nicht wahnsinnig Geld. Wenn du eine schwarze Null herbringst in der Gastronomie im Hotel, super. Der Rest ist Zimmer. Und dann subventioniere ich halt Gastronomie über Zimmer. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Und darum glaube ich, so der alleinstehende quasi Gastronom, der kann sich das gar nicht erlauben, dass er die Preise anzieht.
5 ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach ohne lang überlegen, A oder B. Sitzen oder stehen beim Essen?
Sitzen.
Business Lunch oder kein Lunch?
Business Lunch.
Geld oder Selbstverwirklichung?
Selbstverwirklichung.
Italien oder Israel?
Italien.
Trend oder kein Trend?
Kein Trend.
Vielen, vielen Dank, Peter Herzog, für deine Offenheit und dass du zu Gast bist bei Hosting the Hosts. Klar freuen wir uns aufs Wiedersehen an der IGO 2023. Das dauert wirklich noch eine Weile. Aber eine verbindende Plattform braucht die Branche und eine, auf der wir uns alle halt auch wieder gesehen werden, ist wichtig. Wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Ich bleibe gespannt und sage danke fürs Zuhören. Ciao und a presto.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.